Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Erkrankungen des Hüftgelenks sind in der orthopädisch-unfallchirurgischen Praxis sehr häufig. Gelenkbeschwerden generell haben die meisten Patientinnen und Patienten im Laufe ihres Lebens schon einmal erlebt. In den meisten Fällen sind die Beschwerden nur vorübergehend, ohne dass eine definitive Ursache gefunden werden kann. Kommt es jedoch zu anhaltenden Beschwerden im Hüftgelenk, ist es wichtig, nach der Ursache zu schauen. Gerade bei älteren Patientinnen und Patienten ist häufig ein Verschleiß des Hüftgelenkes die Ursache für die Beschwerden. Es gibt aber noch weitere mögliche Gelenkerkrankungen, die untersucht und ausgeschlossen werden müssen. Eine, insbesondere bei jüngeren Patientinnen und Patienten wichtige Differentialdiagnose, ist die sogenannte Hüftkopfnekrose. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus an meiner Seite. Er ist Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hallo Uwe.
Hallo Christiane. Die Hüftkopfnekrose ist eine Erkrankung, die insbesondere bei jüngeren Patientinnen und Patienten auftritt. Die Erkrankung kann spontan auftreten und macht sich durch Schmerzen im Bereich des Hüftgelenkes bzw. der Leiste meistens auf einer Seite bemerkbar.
Stimmt, aber was genau meinst du denn mit jüngerem Alter?
Naja, gute Frage. Normalerweise ist die betroffene Altersgruppe zwischen 18 und 50 Jahren alt. Es gibt sicherlich auch Fälle, bei denen die Patientinnen und Patienten jünger oder auch älter sind. Aber gerade bei den jüngeren Patientinnen und Patienten im Wachstumsalter spricht man eigentlich nicht von einer Hüftkopfnekrose, sondern von einer anderen kindlichen orthopädischen Erkrankung. Allerdings bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel.
Und wie häufig ist die Erkrankung in der Bevölkerung überhaupt?
Ja, es gibt dazu keine exakten Daten, da wie immer nicht alle Fälle bekannt sind und keine einheitliche Dokumentation vorliegt, aus der man diese Daten ablesen könnte. Man geht allerdings von ca. 5.000 bis 7.000 Neuerkrankten pro Jahr aus.
Eine Besonderheit bei der Hüftkopfnekrose ist ja, dass die Erkrankung fortschreitet, sich also im Laufe der Zeit weiterentwickelt und nach ca. 2 bis 3 Jahren eine sogenannte subchondrale Fraktur auftreten kann.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht erklärst du nochmal, was eine subchondrale Fraktur ist.
Ja, gerne. Mit einer subchondralen Fraktur bezeichnet man eine Veränderung der Gelenkoberfläche. Dabei kommt es zu einem Einbruch der Gelenkoberfläche und damit zu einer Gelenkzerstörung, die zu einem Verlust auch der Gelenkfunktion führen kann. Aber lass uns doch den Hörerinnen und Hörern erst einmal erklären, wie das Hüftgelenk überhaupt aufgebaut ist.
Das ist eine gute Idee. Ein Gelenk wie das Hüftgelenk besteht ja aus verschiedenen Anteilen. Auf einem Röntgenbild beispielsweise kann man die knöchernen Anteile des Gelenkes gut erkennen. Das Hüftgelenk besteht einmal aus dem Hüftkopf und der Hüftgelenkspfanne, die vom Becken gestellt wird. Was man aber auf einem Röntgenbild nicht zu erkennen kann, ist der Knorpel. Der Knorpel überzieht im Gelenkbereich die Knochenoberfläche und ist sozusagen die Gleitschicht zwischen den verschiedenen Gelenkpartnern. Zwischen dem Knorpel und dem Knochen befindet sich eine Grenzschicht, die verschiedene Aufgaben übernimmt. Eine dieser Aufgaben ist die Stabilisierung des Knochens in Richtung der Gelenkoberfläche. Bei der sogenannten Hüftkopfnekrose kommt es zu einer Durchblutungsstörung des Knochens und in der Folge der Durchblutungsstörung zu einem vermehrten Knochenumbau.
Der Knochen verliert also sozusagen seine Stabilität?
Ja, genau. Der Knochen reagiert auf die Durchblutungsstörung und es kommt durch die knochenabbauenden Zellen zu einem Abbau des Knochengerüstes unter der bereits erwähnten Grenzschicht, dem sogenannten subchondralen Knochen. Und dadurch kann es dann im Verlauf dazu kommen, dass der Knochen einbricht.
Und wie schnell kann sich diese Erkrankung bzw. so ein Verlauf entwickeln?
Auch hier sind die Verläufe natürlich unterschiedlich, aber beispielsweise bei einem beidseitigen Befall des Gelenkes kann es innerhalb von 2 Jahren soweit kommen, dass das Gelenk zerstört ist und man von einer sogenannten Gelenkdestruktion spricht.
Beidseitiger Befall?
Ja, genau. In bis zu 50% der Fälle kann es zu einem Befall beider Hüftgelenke kommen.
Oh, das sind aber wirklich hohe Zahlen. Was sind denn die Risikofaktoren für eine Hüftkopfnekrose?
Ja, du hast völlig recht, das sind sehr hohe Zahlen und deswegen ist es ja auch so wichtig, beide Hüftgelenke zu betrachten. Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die das Risiko für eine Hüftkopfnekrose erhöhen. Man muss allerdings sagen, dass die Erkrankung in den meisten Fällen idiopathisch auftritt. Das bedeutet, dass es keine, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt bekannte, Ursache für die Erkrankung gibt.
Also ein Teil meiner Patientinnen und Patienten berichtet zum Beispiel über eine Cortisontherapie über einen längeren Zeitraum in der Vergangenheit. Das ist ja auch ein bekannter Risikofaktor für eine Hüftkopfnekrose.
Ja, absolut. Auch eine Chemotherapie oder vermehrter Alkoholkonsum können das Risiko für eine Hüftkopfnekrose erhöhen. Es gibt auch nach beispielsweise Nierentransplantation oder andere Transplantationen, bei denen teilweise eine Cortisontherapie eingesetzt werden muss, ein erhöhtes Risiko für eine Hüftkopfnekrose. Und die weiteren Risikofaktoren, wie beispielsweise eine Sichelzellanämie oder auch die sogenannte Taucherkrankheit, sind allerdings relativ selten.
Für die Hörerinnen und Hörer hier kurz erklärt: Bei der Taucherkrankheit kommt es durch die Veränderung der Sauerstoffsättigung im Blut und dem Auftreten von Gasbläschen im Blut bei zum Beispiel zu schnellem Auftauchen und dadurch zu einem erhöhten Risiko von Knochennekrosen. Die Sichelzellanämie ist eine erbliche Erkrankung der roten Blutzellen, bei der die roten Blutkörperchen eine sichelzellähnliche Form annehmen können. Diese Blutkörperchen können dann nicht mehr alle Funktionen übernehmen. Sie können zum Beispiel Gefäße verstopfen oder eine mangelnde Durchblutung herbeiführen, was dann auch zu eben erhöhtem Risiko für Knochennekrosen führt.
Gibt es eigentlich noch weitere Knochennekrosen?
Ja, es sind relativ viele verschiedene Lokalisationen bekannt, die meist den Eigennamen ihres Erstbeschreibers tragen, zum Beispiel am Fuß der Morbus Köhler.
Okay, wir haben uns aber die Hüftkopfnekrose ausgesucht, weil es zum einen die größte Gruppe ist und zum anderen hierzu auch eine eigene Leitlinie existiert. Wie macht sich denn eine Hüftkopfnekrose eigentlich bemerkbar?
Es kommt zunächst zu unklaren und unspezifischen Schmerzen in der Hüftregion. Die Schmerzen können teilweise in das Knie, den Oberschenkel oder auch das Gesäß ausstrahlen. Natürlich sind nicht alle Beschwerden, die in der Leiste auftreten, eine Hüftkopfnekrose. Es ist daher wichtig, die Zeit im Auge zu behalten. Wenn die Beschwerden länger als 6 Wochen anhalten, sollte man auf jeden Fall einmal nachschauen. In einigen Fällen kommt es zu belastungsabhängigen Schmerzen und auch einem Hinken oder einer zunehmenden Bewegungseinschränkung.
Gut, dass du das nochmal erklärt hast. Und wie ist denn dann das diagnostische Vorgehen?
Ich mache in meiner Praxis bei Patientinnen und Patienten mit Hüftschmerzen meist eine Röntgenaufnahme und schaue nach Veränderungen des Hüftgelenks.
Das entspricht ja auch den Empfehlungen in der Leitlinie zur Hüftkopfnekrose. In der Leitlinie wird, wie du schon sagst, zunächst ein Röntgenbild der Hüftgelenke empfohlen. Danach ist die Entscheidung zu treffen, ob eine Hüftkopfnekrose vorliegt oder eben nicht. Wenn das Röntgenbild unauffällig ist, sollte bei immer noch bestehenden Beschwerden im Verlauf ein MRT beider Hüftgelenke durchgeführt werden. Ist das MRT ebenfalls unauffällig und bestehen die Beschwerden weiterhin, wird ein erneutes MRT nach ca. 6 bis 8 Wochen empfohlen. Lässt sich im MRT hingegen bereits eine Hüftkopfnekrose nachweisen, dann sollte mehr oder weniger unmittelbar die Therapie eingeleitet werden.
Wonach richtet sich denn die Therapie?
In der deutschen Leitlinie wird die sogenannte ARCO-Klassifikation empfohlen. Diese Klassifikation hat 4 bzw. 5 Stadien. Im Stadium 0 sieht man weder im Röntgen noch im MRT eine Veränderung. Würde man allerdings eine Gewebeprobe entnehmen, könnte man hier schon Veränderungen feststellen. In den weiteren Stadien sieht man dann zunehmend Veränderungen im Röntgenbild und im MRT. Beispielsweise sieht man im Stadium 1 noch keine Veränderungen im Röntgen, aber bereits im MRT. Und im Stadium 4 ist dann ein vollständiger Verschleiß des Hüftgelenkes feststellbar und der Hüftkopf ist dann abgeflacht.
Ja, und dann wird ja noch hinsichtlich der Größe der Nekrose unterteilt. Wichtig für die Therapieentscheidung ist, ob nur ein kleiner Teil des Hüftkopfes betroffen ist oder ein wesentlich größerer Teil.
Genau, das sind auch die wichtigen Prognosefaktoren. Für die Prognose ist es wichtig, wie groß die Nekrose ist, wo die Lokalisation ist, wie ausgedehnt die Tiefe des Gelenkeinbruches beispielsweise auch ist. Und auch, ob auf der Seite der Hüftgelenkspfanne der Knorpel ebenfalls geschädigt ist.
Nur nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer erwähnt, es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer Erkrankungen, die auch Hüftgelenksbeschwerden machen, aber eben keine Hüftkopfnekrose sind.
Ja, da hast du recht. Nicht, dass jetzt jeder denkt, er oder sie hätte eine Hüftkopfnekrose. Deswegen ist ja auch die Diagnostik mit Röntgen und MRT so wichtig.
Ja, auch vielleicht mal ein CT. Die wichtigsten Differentialdiagnosen sind natürlich ein Hüftgelenksverschleiß, auch Ermüdungsbrüche des Hüftkopfes bzw. des Schenkelhals und auch Knochenbrüche nach Stürzen. Und eine weitere Erkrankung, die ich häufiger sehe, ist das sogenannte femoroacetabulare Impingement oder eine Hüftdysplasie, bei der es zu einer Einklemmung von Kapsel oder anderen Gelenkstrukturen kommen kann.
Leistenbeschwerden können auch aus anderen Gründen auftreten, wie beispielsweise bei einer Leistenhernie.
Genau, im Zweifel stelle ich die Patientinnen und Patienten dann auch immer noch mal Kollegen vor, um definitiv eine Leistenhernie ausschließen zu können.
Ich würde gerne langsam auf die Therapie der Hüftkopfnekrose zu sprechen kommen. Was machst du mit deinen Patientinnen und Patienten in der Praxis?
Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich in diesen Fällen in meiner Praxis gar nicht viel machen. Die Patientinnen und Patienten bekommen natürlich, wenn sie entsprechende Beschwerden haben, ein Schmerzmittel verschrieben und auch Unterarmgehstützen, um das Gelenk zu entlasten. Aber auch in der Leitlinie wird eine sogenannte konservative Therapie nicht empfohlen. Deswegen stelle ich die Patientinnen und Patienten dann ziemlich schnell bei einer Operateurin oder einem Operateur vor.
Ja, genau so wird es in der Leitlinie ja empfohlen. Wir haben uns die vorhandene Literatur zur konservativen Therapie angeschaut. Aber mit der konservativen Therapie ist eben keine anhaltende Linderung der Beschwerden möglich und vor allem auch keine Verhinderung der sogenannten Progression, also dem Fortschreiten der Erkrankung. Man kann, wenn die Patientinnen und Patienten nicht operiert werden können oder dürfen, mit bestimmten Medikamenten, beispielsweise durch blutungsfördernde Medikamenten oder auch Alendronsäure, also einem Bisphosphonat, das man von der Behandlung der Osteoporose her kennt, zwar die Beschwerden reduzieren, aber man kann keinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen.
Welche operativen Verfahren werden denn aktuell empfohlen?
Aktuell empfiehlt man gerade in den frühen Stadien, in denen das Gelenk noch gut erhalten ist, die gelenkerhaltende operative Therapie. Dabei gibt es verschiedene Verfahren, die in den meisten Studien nicht direkt vergleichend untersucht wurden, sondern eben immer nur ein Verfahren in jeweils einer Studie durchgeführt wurde. Daher ist es auch schwierig, das ideale Verfahren zu empfehlen.
Die sogenannte retrograde Anbohrung in den frühen Stadien ist aber immer noch üblich, oder?
Ja, die Anbohrung oder sogenannte Core Decompression ist sicherlich das gängigste und häufigste Verfahren. Dabei wird eine Bohrung bzw. mehrere Bohrungen durch den Schenkelhals in den Hüftkopf durchgeführt und diese sorgen dafür, dass der Druck in dem Knochen verringert wird und auch die Durchblutung wieder verbessert wird. Empfohlen wird das Verfahren vor allem im Stadium 1 und 2, wenn die Nekrose noch nicht so groß ist. In den höheren Stadien kann man mit der Anbohrung zwar die Beschwerden reduzieren, die Erfolgsaussichten sind dann aber deutlich schlechter.
Und wie sieht es mit beispielsweise Umstellungsoperationen aus? Machen die Sinn?
Das sind relativ komplexe Eingriffe, bei denen der Knochen beispielsweise unterhalb des eigentlichen Hüftgelenkes durchtrennt wird und dann der Hüftkopf so gedreht wird, dass der betroffene Bereich nicht mehr belastet wird. Allerdings sind die Eingriffe sehr aufwendig und komplex, sodass die sogenannten Umstellungsosteotomien oder auch die Transplantation des Wadenbeins in dem betroffenen Bereich nur in spezialisierten Zentren durchgeführt werden kann und auch nur durchgeführt werden sollte. In den meisten Fällen werden diese Verfahren aber nur sehr jungen Patientinnen und Patienten angeboten.
Ja, aber warum nur bei jüngeren Patientinnen und Patienten?
Das hängt sicher auch mit den sehr guten Ergebnissen der Endoprothetik, also des Gelenkersatzes, zusammen. Gerade bei den etwas älteren Patientinnen und Patienten, bei denen vielleicht auch noch eine leichte Arthrose vorliegt, muss man immer auch den Gelenkersatz diskutieren. Die Ergebnisse nach dem Gelenkersatz sind mit den Ergebnissen bei einem Gelenkverschleiß ziemlich gut vergleichbar und zeigen gute Ergebnisse auch über kurze, mittlere und längere Zeiträume betrachtet. Daher muss man das Thema immer auch mit den Patientinnen und Patienten diskutieren.
Ja, ich finde, man muss den Patientinnen und Patienten die verschiedenen Therapieoptionen für eine gute Entscheidung auch ausführlich erklären. Vor allem deswegen, weil die Nachbehandlung je nach operativem Eingriff ja ganz unterschiedlich sein kann und auch unterschiedlich schnell verlaufen kann.
Ja, absolut. Die Patientinnen und Patienten müssen über die verschiedenen Möglichkeiten gut informiert sein, um mitzuentscheiden. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass man auch eine medikamentöse Therapie mit einem durchblutungsfördernden Medikament mit beispielsweise der Anbohrung kombinieren kann. Auch hierzu liegen wirklich gute Ergebnisse vor und daher wird diese Therapie häufig miteinander kombiniert.
Das Thema Hüftkopfnekrose ist ja relativ speziell und ich stelle fest, dass es sich wesentlich einfacher mit Röntgenbildern oder auch einem MRT-Bild erklären lässt, als nur hier bei uns im Podcast.
Ja, da hast du recht. Ich würde eigentlich empfehlen, dass diejenigen, die davon betroffen sind, sich mit ihren vorliegenden Untersuchungsergebnissen und vor allem den Bildern bei ihrer Orthopädin oder Orthopäden bzw. Unfallchirurgin oder Unfallchirurgen vorstellen.
Vor allem kann man dann individueller beraten und auch das Thema der Risikofaktoren noch mal gemeinsam gründlich abklären.
Okay, dann würde ich auch vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben alles Wesentliche angesprochen.
Ja, einverstanden. Wir freuen uns, dass Sie bei dieser Folge dabei waren und wünschen Ihnen noch viel Spaß und neue Informationen bei unseren anderen Podcast-Folgen.
Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und uns eine Bewertung hinterlassen. Folgen Sie uns auch gerne auf Facebook oder Instagram und achten Sie auf Ihre Knochen.